Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Olle Dütschke und hier ist der Podcast Talking Basketball Folge, ich glaube 123. Kann das sein? Wahnsinn. Und immer war er dabei und immer wird er auch in Zukunft dabei sein. Stefan Koch. Stefan. Servus.
Ach Gott. Bayerisch heute. Servus.
Ja, ich fahre nach München demnächst.
Ich hatte bei deinen manchmal doch so einfallsreichen Eröffnungen und Überleitungen eher mit einem Bonjour gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oder ein Ketal.
Ja.
Como estás? Oder ja. Was weiß ich.
Ja, also unser Gast, das wissen wir ja, hat ja mal, daran erinnere ich mich noch, als er das erste Mal bei uns zu Gast war, fälschlicherweise als Spitznamen Taco bekommen, obwohl eigentlich Empanada deutlich richtiger wäre.
Ja. Es ist, ich habe nachgeguckt, 3 Jahre her, da haben wir mit ihm gesprochen, mit dem Herrn Kratzborn.
Ne? Ja, long time ago.
Und er ist wieder da, der Herr Kratzborn. Da freuen wir uns. Und er heißt ja eigentlich normalerweise Sebastian Esteban Herrera. Klingt ja viel besser.
Ja, viel besser.
Und der ist jetzt gerade im schönen Trier.
Ja. Genau, Seba, als erstes mal herzlich willkommen und dann erzähl uns doch mal, was treibt dich jetzt in dieser spielfreien Zeit nach Trier?
Ja gut, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf sowas. Wir haben 3 Tage frei bekommen. Mit der Nationalmannschaft war extrem schwer, dahin zu reisen, weil wir auch vor 2 Tagen in Dubai waren. Deswegen, ja, ich habe so die Erlaubnis bekommen, 3 Tage frei wie meine Teammates in Paris. Und ja, bin ich zu meiner Frau nach Trier gefahren, wo wir so ein bisschen entspannt machen.
Genau, und du darfst mit uns reden, hat sie die Erlaubnis gegeben, wie schön.
Also deine Frau lebt nach wie vor in Trier und
sie arbeitet in Trier, aber es ganz viel, wie sagt man auch nochmal?
Was auf Französisch?
Ja, wenn man nicht im Büro arbeiten
Homeoffice.
Muss. Homeoffice, genau.
Sorry. Homeoffice, wie der Franzose
sagt. Es ist genau. Ganz viel Homeoffice, deswegen ist sie ganz viel in Paris. Aber ja, jede 3-4 Wochen muss sie nach Trier und ja, jetzt sind wir in Trier.
Wir müssen es kurz sagen, eben die es nicht wissen, aber das wissen eigentlich alle Basketball-Enthusiasten. Kollege Herrera spielt seit Sommer 23 in Paris. Und wenn wir über Dubai reden, da war er jetzt nicht im Urlaub. Das müssen wir ganz kurz mal einschieben, bevor wir dann nachher über die letzten Jahre sprechen. Du hast in Dubai Basketball gespielt, weil, auch das, wer es nicht weiß, Dubai gehört zu Europa, denn die spielen in der Euroleague. Ne? War crazy für dich? Wie war die Reise? Wie war es in Dubai?
Das war ja einzigartig. Ich weiß nicht, ob positiv oder negativ war, es einfach eine andere Welt gefühlt. Es war sehr weit weg. Also wir waren die ganze Woche unterwegs, weil wir haben in Athen gespielt gegen Olympiakos und dann ist uns das Spiel in der französischen Liga ausgefallen. Deswegen Freitag haben wir in Olympiakos gespielt und dann Dienstag in Dubai. Aber ja, das war eine Reise auf jeden Fall. Auch der Trip zurück. 7,5 Stunden. Gefühlt konnte ich meinen Trip nach Chile machen, bis nach Sao Paulo und dann Sao Paulo Santiago machen. Also, das ist sehr, sehr weit weg und auf jeden Fall nicht Europa-like, würde ich sagen.
War die Halle voll? Gehen da Zuschauer hin? Ist Basketball in Dubai Trend? Hype?
Nee, war nicht, auf jeden Fall nicht voll. Ich glaube, das sind einfach eher so Touristen, die wissen nicht, was die am Wochenende machen müssen oder während der Woche machen müssen. Dann ja, steht so ein Basketballspiel und dann kaufen sie Tickets und dann gehen die mit der Familie Basketball gucken. Also ist eher so ein, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Also es gab schon ein paar Fans, die doll da mitgefiebert haben, aber ja, es war nicht so wie ein Euroleague-Spiel, sagen wir so. Hm.
Jetzt hast du die Länge der Reise angesprochen und hast aber auch mehrmals jetzt auch Südamerika erwähnt. Wir nehmen heute Freitag, 28.11. auf. Deutschland spielt Quali gegen Israel. Was ist denn die Situation von der chilenischen Nationalmannschaft?
Ja, leider gestern gegen den amtierenden America-Cup-Sieger verloren, gegen Brasilien. Haben wir zu Hause verloren. Ich habe es nicht geschaut, weil es war eben 3 Uhr morgens. Aber heute alle Stats und in der Gruppe ein bisschen geschaut. War anscheinend 3 Viertel waren wir dabei und dann im letzten Viertel haben die, ja, es ist halt Brasilien, haben die sind, ja, den Lead bekommen und dann konnten wir nicht mehr fangen.
Wirst du im nächsten Fenster dann eher wieder dabei sein oder kollidiert das zu sehr mit Euroleague? Ist das schon irgendwie geplant, nicht geplant, völlig offen?
Ist noch offen, ist halt voll schwer, ja, mit Euroleague und diesen Fenstern. Also in Europa ist es ein bisschen einfacher, weil da kannst du theoretisch in 3 Stunden oder 2 Stunden Flug in einem anderen Land sein. Ich brauche 20 Stunden nach Hause und auch die Reise zurück kann ich erst am Tag danach fliegen. Dann sind 2-3 Tage Reise. Dann verpasse ich noch ein Spiel und ja, am Ende des Tages, das Paris, da habe ich einen Job. Mein Spot ist nicht sicher, so dass ich in ein Spiel fehlen kann und dann im nächsten Spiel Starting 5 spiele. Also da muss ich auch irgendwie meinen Job sichern. Deswegen ist es immer schwer. Ich hoffe, im Februar können wir eine bessere Lösung finden, aber ja, ist schwer mit der Euroleague und Fieber. Ja.
Du bist jetzt in Trier bei deiner Frau, da hast du angefangen in Deutschland. Zweite Liga Trier, zweite Liga, ja, Crailsheim, erste Liga Crailsheim, Oldenburg, Bonn, Paris. Das ist eine wahnsinnige Entwicklung. Das muss man ja so sagen. Hast du das für möglich gehalten, als du vor, glaube ich, 11 Jahren nach Deutschland gekommen bist?
Also natürlich nicht. Ich wollte einfach nur Profi-Basketballer werden, als ich nach Deutschland kam. Da war ich noch 17, also da wollte ich irgendwie nur probieren, Profi-Basketballer zu werden. Aber ja, ich habe the long route, würde ich sagen, gemacht. Aber ich habe auch versucht, dieses Jahr ein bisschen besser zu werden. Natürlich muss auch ein bisschen Glück dabei sein und ich war ready, als ich Glück hatte. Und, ja, ist ein bisschen von allen Sachen so.
Ich crashe wieder eben kurz dazwischen, weil Stefan macht wieder sportlich, ich mache wieder das Leben. Trier, Crailsheim, Oldenburg und dann Paris. Oh, wow.
Bonn hast du noch vergessen.
Bonn. Ja, wurde auch da immer ein bisschen mehr Bonner vergessen. Stimmt, auch eine Weltstadt. Du bist seit Sommer in Paris. Wie ist das Leben für dich dann nach den etwas kleineren, beschaulicheren Städten?
Ja, das ist halt witzig, weil ich bin aus Santiago de Chile. Das ist eine 6 Millionen, 7 Millionen Einwohnerstadt. Bis ich 17 war, habe ich da gelebt. Und das ist eine Metropole, überall Stau und Autos honken überall so. Und dann bin ich nach Trier gekommen und das ist so peaceful, also so viel Grün. Keine Ahnung, es war, am Anfang war ich schockiert, weil es war für mich so, oh, hier ist so klein und ist nichts zu tun. Und dann mit der Zeit habe ich mich so ein bisschen daran gewöhnt, alles zu Fuß zu machen oder keine Ahnung. Ich fand es cool, so. Dann bin ich nach Crailsheim gewechselt. Crailsheim ist noch kleiner, ist irgendwie 33.000 Einwohner. Das war ein bisschen schwieriger, aber trotzdem habe ich meine Spots gefunden. Und dann Oldenburg war auch cool. Bonn fand ich extrem cool, weil irgendwie Köln war in der Gegend, Bonn ist eine super schöne Stadt, man kann viel machen. Aber es ist immer noch, 300.000 Einwohner, ist immer noch so, keine Ahnung, es ist groß, aber nicht so groß. Und dann Paris, so wieder so kompletter Gegenteil, so übertrieben groß, Stau überall hin, schneller mit Metro und Zug statt als mit Auto. Das erste Jahr war schwer, muss ich zugeben. Das erste Jahr war es mir zu viel. Aber jetzt kenne ich meine Spots, ich weiß, wie ich mich bewegen soll. Und jetzt finde ich das extrem cool. Auf jeden Fall, ich liebe diese Stadt.
Ja, Paris hat ja schon ein paar schöne Ecken, das stimmt. Da kann man, glaube ich, sich ganz
Und?
wild. Ja, was ist denn dein Lieblingsspot? Hast du sowas in Paris, wo du jetzt so einen
Boah.
Geheimtipp sagen kannst für alle, die jetzt am Wochenende nach Paris wollen?
Ich hänge gerne also es gibt so Arrondissements, also es gibt so Neighborhoods innerhalb Paris. Ich hänge gerne im 10. und im 11. Das ist so ein bisschen hip, würde ich sagen. Ganz viele Cafés, ganz viele Läden, aber es ist nicht so da übertrieben touristisch, würde ich behaupten. Also ich bin nie im Champs-Élysées und beim Eiffelturm, da bin ich fast nie. Da nur wenn Familie kommt und die wollen den klassischen Touri-Stuff machen. Ja, ich würde sagen, so um 10., 11., 3. ist auch cool. An der Seine ist auch super cool. Da ja.
10.11. Nicht im November, 10.11. ist aber ein bisschen morgen, schreibe ich mal auf. Ne, falls ich mal mit Stefan nach Paris fahre, wissen wir, wo wir dich finden.
Und mich zum Essen einlädt.
Ja, natürlich, natürlich. Baguette.
Oh, die
Ja.
Baguette du vin rouge.
Oh.
Du fromage.
Die Patisserien sind wirklich zu gut, leider. Also da muss man aufpassen, weil es ist nicht so gesund.
Noch eine Frage. Deutsch ging ja dann, weil du ja schon lange, lange hier bist. Was ist mit Französisch? Jetzt 2 Jahre, über 2 Jahre. Wie läuft das so?
Ich würde sagen, ich kann mich verteidigen. Also ich kann das Übliche so im Restaurant, Supermarkt und so. Ich verstehe mittlerweile viel, wie sagen. Aber so eine Unterhaltung kann ich leider noch nicht komplett führen. Ich schäme mich ein bisschen, weil es sind schon 2,5 Jahre. Und ich lästere immer, dass die Amerikaner in Deutschland kommen, bleiben viele Jahre und dann reden die kein Deutsch. Dann rege ich mich so ein bisschen auf. Aber ich fühle mich jetzt auch so, weil Training ist halt auf Englisch. Ich komme nach Hause, ich spreche Deutsch mit meiner Frau und dann mit meiner Familie auf Spanisch. Ich habe nicht so die, wo ich Französisch wirklich brauche. So. Das ist so mein Fehler. Ich muss auch Unterricht nehmen. Habe ich diesen Sommer gesagt, ey, ich werde jetzt Unterricht nehmen. Aber unser Schedule ist wirklich so hart und dann lieber chill ich mit meinem Hund auf der Couch. So. ja, da bin ich so im Zwiespalt.
Aber du bleibst doch noch ein bisschen in Paris, du hast ja einen Vertrag verlängert, ne? Deswegen,
Ja.
vielleicht hilft es ja noch, das ein oder andere noch dazu zu lernen.
Ja, muss eigentlich. Nach 4 Jahren dann, wenn ich mit dem Vertrag zu Ende gehe dann und nicht kein Französisch rede, wie peinlich, wirklich.
Ja, wir waren beim Sportlichen, bevor Olli dazwischen gegrätscht hat und diese ganzen interessanten Dinge hier zu Paris, die er entlockt hat. Du hast ja gesagt, du warst ready und zum richtigen Zeitpunkt auch ready, weil da immer ein bisschen Glück dazu kommen muss. Trotzdem muss man natürlich fragen, du hast in Crailsheim, in Bonn und im ersten Jahr in Paris unter Thomas Isalo gespielt. Inwieweit hat er auch den Basketballer Sebastian Herrera geprägt? Oder war er einfach nur da zu dem Zeitpunkt? Wäre das mit jedem anderen Trainer auch funktioniert? Ich frage einfach, weil er natürlich auch einen Weg genommen hat, der mittlerweile in der NBA.
Ja, also wäre frech zu sagen, wenn er mir nichts gegeben hätte. Also
Ja.
der hat an mich geglaubt, als ich so ein, ja, ich habe auch okay in Trier gespielt, ordentliche Minuten, zweite Liga mit 18, 19 Jahren alt, aber war auch nicht so die Welt. Und dann war mein Vertrag in Trier zu Ende und er hat direkt an mich geglaubt, er hat mir im Sommer angerufen, hat gesagt, ey, ich glaube, da geht was. Komm früh nach Crailsheim. Wir wollen aufsteigen. Das ist ein guter Projekt für uns beide. Bla bla bla. Und dann, ich wusste nichts erstmal von Crailsheim, erstmal aber nicht viel auch von der Bundesliga und von der zweiten Bundesliga hatte ich 2 Jahre gespielt, aber auch, ja. Und er hat wirklich mir so viel beigebracht, wie man arbeitet, wie, was ich verbessern soll. Der hat Europa auch geprägt in den letzten Jahren, wie man spielt, und der war so innovativ in Sachen Offensive und Defensive. Also ja, der Typ ist auf jeden Fall ein Basketballgenie, und hat immer an mich geglaubt. Deswegen bin ich auch für immer dankbar. Aber ich habe auch die letzten 2 Jahre ohne ihn mich bewiesen, und das tut auch mal gut, weil die haben mich immer an ihm so gelinkt, würde ich sagen.
Ja.
Deswegen, ja, ich bin froh, dass er mich damals gewählt hat und mir so viel beigebracht hat. Aber gleichzeitig, ich habe diesen ganzen Knowledge genommen und dann ist für mich so weiterentwickeln die letzten Jahren. Von daher, ja, es ist ein Für mich hat mich, also er hat mich viel geprägt, und ich habe das genommen und dann, ich glaube, weiterentwickelt.
Absolut, deine Rolle ist jetzt in Paris so groß wie noch nie. 19 Minuten im Schnitt, 9,3 Punkte, fast 40% Dreier. Drei mögliche Antworten darauf, weil es so ist. A, du bist einfach besser geworden. B, Tabellini weiß dich besser zu nutzen als Isalo und Splitter. Oder C, die personellen in der Veränderung in der Mannschaft haben auch irgendwie dir zugespielt. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allen dreien, oder?
Ist eine Mischung aus, ja, ich würde auch sagen, ist eine Mischung aus allen drei. Also ja, Coach Tabellini gibt mir auf jeden Fall viel Vertrauen und viel Zeit und Spielzüge und was auch immer. Also er hat von Tag 1 so geglaubt. Ich denke auch, dass die Abgänge so mir ein bisschen mehr Raum gegeben haben. So, weil wir haben eine fast komplett neue Mannschaft. Nur ein paar Leute sind geblieben und wenige waren und mit Thomas, also nur Hifi und ich. Deswegen, ja, ich würde sagen, es ist eine Mischung, und ich würde auch behaupten, dass ich besser geworden bin. Also von daher, ja, ist eine Mischung.
Du hast
Es tut auch mal auch gut, eine Saison Euroleague zu spielen und dann sich zu gucken, so wo man ist, weil jeder kriegt so ein bisschen Imposter-Syndrom. Also wenn man da in der beste Liga Europas ist, und dann denkt man sich so, ja, ich habe jahrelang dafür gearbeitet, aber gleichzeitig man ist auch da für einen Grund, so. Und ja, ich habe diesen Sommer so genommen, dass, ja, ich werde jetzt weiter mein Ding machen, und ja, bis jetzt läuft persönlich, glaube ich, ganz gut.
Du hast jetzt ja gesagt, nur Nadir Ifi und du seid noch aus der Thomas Isalo-Zeit da. Wenn man jetzt draufblickt, wie die Mannschaft unter Splitter gespielt hat, der übrigens auch nach Paris den Sprung in die NBA geschafft hat, und jetzt unter Francesco Tabellini, erkennt man auf den ersten Blick gar nicht wirklich große Unterschiede. Man hat den Eindruck, das Isalo-System ist zu großen Teilen von den beiden Nachfolgern übernommen worden. Inwieweit ist das richtig und inwieweit ist es falsch? Und inwieweit hat Thiago Splitter und inwieweit gibt jetzt auch Francesco Tabellini eigenen Input oder Änderungen im System? Weil für den Außenstehenden wirkt es minimal.
Ja, also ich würde sagen, die Thiago damals hat diesen System genommen und paar Sachen neu gebracht, in Sachen mehr in der Defense, hat mehr Coverages gebracht, hat mehr Special Plays gebracht. Und jetzt Francesco hat das ein bisschen runtergeschraubt, hat gesagt, wir müssen die Basics besser machen. Die Basics sind auch die wir mit Thomas hatten. Die müssen wir verbessern, und auch die Abgänge kompensieren mit härter Arbeit, mit anderen Sachen. Und ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen simpler sozusagen, aber wir versuchen das zu perfektionieren. Deswegen, die Essenz von Thomas ist auf jeden Fall da. Also die Assistant Coaches, viele sind noch von Thomas Zeiten. Die geben ganz viel Input auch im Training und im Video. Dementsprechend, ja, die Essenz ist da, aber letztes Jahr wurde, ich glaube, mehr verändert als dieses Jahr. Dieses Jahr sind wir so ein bisschen zurück an an die Sachen von Thomas, würde ich behaupten.
Jetzt ist TJ gegangen und Nadir spielt Point Guard, der die Rolle ja schon ein bisschen anders interpretiert. Sag ich mal so, er ist Leading Scorer in der Euroleague und ich sag mal, wenn es darum geht, wen würdest du nennen, der die wildesten Würfe in Europa abdrückt,
Ja.
würde sein Name bei 95% aller Befragten zuerst fallen. Was hat sich dadurch für die Mannschaft, aber auch für dich verändert?
Ja, also wir wussten von Anfang an, dass der Verein viel auf ihn investiert, viel auf ihn so wettet. Und dementsprechend, wir müssen als Team auch ihn auch helfen. Der ist ein extrem guter Spieler. Viele sehen ihn von außen, aber der Typ ist so ein harter Arbeiter, so ruhig, so humble. Man sieht nur im Fernsehen, wie er einfach so wilde Würfe wirft. Aber der Typ arbeitet extrem hart auch an diesen schweren Würfen. Und wir müssen ihnen als Verein so ein bisschen helfen, diese neue Rolle zu nehmen, so ein bisschen der Franchise-Player zu sein. Wir müssen ihnen helfen, bessere Entscheidungen manchmal zu treffen, Kopf kühl zu bewahren. Da müssen wir ihnen auf jeden Fall helfen. Aber ja, gleichzeitig hat er einen Step nach vorne dieses Jahr gemacht. Also er macht bessere Entscheidungen, er macht bessere Pässe. Er hat bessere Calls auch in der Offense. Er hat seine Defense verbessert, finde ich. Aber gleichzeitig, der ist noch jung und hat diese ganze Mannschaft in seinen Schultern, was auch sehr schwierig ist in so eine Pick-and-Roll-lastige Offense. TJ war jetzt auch eine Ausnahme, weil der Typ, du kannst ihm geben, was man will. Du kannst ihm sagen, du kannst ihn anschreien. Du musst so und so machen, du hättest das hier machen müssen. Und er sagt, okay, und nächste Offense setzt er um. Also man kann ihn nicht vergleichen, weil TJ wirklich extrem tougher Typ ist. Aber gleichzeitig finde ich, dass Nadir auf jeden Fall das sehr gut macht. Wir müssen ihm als Team auch helfen, aber ja, er wird da hinkommen.
Du hast gesagt, er ist der Franchise-Player. Beim Spiel gegen Valencia hast du am Ende den Game-Winner getroffen und der Franchise-Player hat sich danach im Interview bei Seba bedankt. Abgesehen davon,
Weiß ich
ja,
gar nicht.
doch, abgesehen davon, wie fühlst du dich, wenn du so ein Big Shot machst wie gegen Valencia, dass du das Vertrauen der Mannschaft, des Coaches hast in einem Euroleague-Spiel, was auf Messerschneide steht? Und ich meine, das war ja nur auch, wenn wir darüber reden, dass Nadir schwierige Würfe nimmt, das war auch ein verdammt tiefer Dreier, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, also es ist ein extrem schöner Gefühl. Also man hat nicht so oft die Möglichkeit, solche Würfe zu nehmen. Auch auf dem Feld in solchen Momenten zu sein, ist auch schon eine Ehre, würde ich behaupten. Ja, also ich bin ready auf jeden Fall für solche Momente, für solche Würfe. Dafür trainiere ich auch jeden Tag. Aber ich fand's witzig, dass mein Mitspieler aus dem Nix in schlechten Spacing, würde ich behaupten, gedoppelt hat. Da war ich froh, weil er hat mich alleine gelassen. Aber ja, es war auf jeden Fall cool. Ich war so paranoid, hab geworfen und direkt zurück zur Defense gelaufen, weil ich dachte, weil Valencia spielt auch so schnell. Ich dachte, wenn wir jetzt diesen Wurf getroffen haben und dann kriegen wir einen ganz schnellen dahinter, das wäre ja ins Auge doof, wenn ich jetzt irgendwie juble oder so ein Ding. Aber ja, das war auf jeden Fall einer der schönsten Momente bis jetzt in meiner Karriere. Auf jeden Fall.
Stichwort schöne Momente. Du hast mit Bonn die Basketball Champions League gewonnen und Paris den Eurocup.
Ja, diese Frage ist so klassisch.
Nicht so klassisch, natürlich, aber wenn du von schönen Momenten sprichst, ist es automatisch immer das erste Mal das Schönere, weil der Champions League-Sieg der erste war, oder war vielleicht der Eurocup das Größere, weil er halt die Euroleague-Qualifikation beinhaltet hat.
Also, das hatten wir schon so oft mit den, ich nenne es die Bonner Jungs, die wir nach Paris gewechselt haben,
Ja.
das hatten wir schon dieses Gespräch ganz oft.
Ja.
Ich sag Malaga, also der Champions League Final Four war das schönste Wochenende in meiner Basketballkarriere. Das war heftig. Also weiß nicht wieso. Vielleicht war es das erste große Turnier, ich so gewonnen habe, oder weil ich eine entscheidende Rolle auch hatte, oder weil wir haben halt unter Thomas so hart trainiert, das können sich wenige vorstellen. Und dann, dass endlich ein Reward kommt. Weil andere Jahre mit Thomas, okay, wir haben, keine Ahnung, okay, ich bin einmal aufgestiegen, das war auch so mega geil. Aber okay, Playoffs oder so erreicht oder keine Ahnung, aber nicht so irgendwas gewonnen. Und endlich nach so vielen harten Einheiten irgendwas zu gewinnen, wo wir Underdogs waren die ganze Saison,
Ja.
war extrem, extrem schön. Und auch gegen Malaga im Halbfinale, 11.000 oder 12.000 Leute gegen uns. Malaga hat ein Budget irgendwie 6-mal größer als wir gehabt, keine Ahnung wie viel. Zu Hause, keine Ahnung. Es waren so viele Sachen, die zusammengekommen sind. Deswegen, ich glaube, das war unfassbar. Aber als wir Eurocup gewonnen haben, habe ich geheult wie selten, weil so, ich war 9 Jahre dann schon in Europa und ich habe endlich diesen Ticket für die Euroleague, wo ich noch nie ein Euroleague-Angebot bekommen habe und dann habe ich selbst so erarbeitet und ich habe es bekommen und ich hatte noch ein Jahr Vertrag, so ich war so sicher, ich werde behalten, so irgendwie. Da habe ich ultra geheult. Keine Ahnung, es ist schwer, ist schwer. Also politisch richtig habe ich, glaube ich, jetzt beantwortet. Aber ich würde jetzt so aus dem Kopf Malaga sagen, also die Champions League.
Und sportlich, es gibt ja immer die Diskussion in Europa. Klar, die Euroleague ist das Nonplusultra. Da reden wir gleich noch drüber. Aber es gibt ja immer die Diskussion, ist der Eurocup wirklich besser als die Champions League? Ist das das gleiche Niveau? Oder ist die Champions League vielleicht sogar sportlich ein bisschen wertvoller? Wie hast du es für dich wahrgenommen?
Also ich finde es schwieriger, die Champions League zu gewinnen, weil im Eurocup mit den zwei Gruppen, du kannst irgendwie die Hälfte der Spiele verlieren während der Saison, trotzdem qualifizierst du Siebter oder so, kannst trotzdem in den Playoffs gewinnen. In der Champions League jedes Spiel ist übertrieben wichtig, weil du hast die Gruppen, dann hast du noch eine Vierergruppen, die du dich qualifizieren musst unter den ersten zwei. Da hast du Viertelfinale, Best of Three, dann Final Four, es sind einfach zwei Spiele und keine Serie. Also ich finde, die Champions League ist so schwer zu gewinnen. Aber ich würde sagen, von den Top-Teams, dieses Jahr nicht, dieses Jahr, weil gute spanische Teams sind zu Champions League gegangen, wie Gran Canaria, Badalona. Ich glaube, dieses Jahr Champions League ist besser. Und ich habe es behauptet auch, als wir Eurocup gewonnen haben, habe ich auch gedacht, dass Champions League besser war. Weil, keine Ahnung, diesen Format ist halt irgendwie komisch in der Eurocup, im Eurocup. Und okay, die Top-Top-Teams im Eurocup, die zahlen mehr, die wollen auch zur Euroleague und die sind auch sehr, sehr gut, aber im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, also ich will jetzt keinen in der Euroleague jetzt beleidigen, dann nämlich blacklisten, aber ja, ich habe gedacht, Champions League war gut. Oder war das?
Stichwort europäische Wettbewerbe. Man redet ja davon, dass 2027 die NBA Europe kommt. Ist das Thema in Paris? Redet man darüber?
Ist ein bisschen. Also, ja, ist Thema in Paris so ein bisschen, weil NBA Europe so die 12 Städten angekündigt hat.
Da ist Paris
Und eins
dabei.
davon ist Paris.
Ja.
So, und dann waren wir so. Und jetzt? wir haben auch, ich weiß nicht, wir haben keine Lizenz auch im Euroleague oder ich weiß nicht, ich bin da nicht so drin. Deswegen, es kann vieles passieren, glaube ich. Ich weiß, dass auch viele Fußballclubs da irgendwie sich beteiligen wollen. PSG ist auch ein Riesen Club in Europa und natürlich in Paris sind die Macht. Ja, also ist Thema, aber wir wissen nichts. Also wir kriegen wenig mit, leider.
Wir hatten am Anfang gesprochen über Basketball in Dubai, wenn du da ein paar Terroristen, wollte ich schon sagen, die vielleicht auch, aber
Wow.
Touristen in der Halle siehst.
Vorsicht, Olli!
Ja, es waren
Vorsicht, Olli!
Versprecher, um Gottes Willen. Wie ist es denn in Paris? Megametropole, Millionen Menschen, wahrscheinlich gibt es so viel Konkurrenz. Fußball hast du, PSG, die spielen, glaube ich, auch Handball ganz, ganz gut. Wie ist Basketball in Paris?
Ich würde sagen, als wir nach Paris gekommen sind, war nicht so viel los. Ich glaube, die Pariser sind auch sehr, die brauchen erstmal diesen Glamour, diesen Flash. Da haben wir noch eine kleine Halle gespielt. Jetzt vor 2 Jahren sind wir in die Adidas Arena gewechselt. Die war für die Olympics, wurde die neu gemacht und ist super fresh, super neu und mega cool gemacht. Und da ist so ein bisschen so ein Hype entstanden. Natürlich haben wir viel gewonnen auch dabei. Und ich glaube, seitdem wir in der Adidas Arena sind, ist die Halle sehr voll. Fast jedes Spiel, die Euroleague-Spiele auch. Ich glaube, wir haben jetzt in der französischen Liga zweite oder beste Attendance in der ganzen Liga. Deswegen, da haben wir schon unser Publikum. Aber gleichzeitig in Paris, also nicht nur Sport, jeden Tag ist irgendwas. Also jeden Tag ein Konzert. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Venues, wo Sachen passieren. Auch Rugby ist riesig im Westen von Paris. Handball, ja, natürlich Basketball hat auch Nanterre, ist noch eine Mannschaft in der ersten Liga. Fußball ist halt jetzt zwei Erstligisten mit FC Paris und PSG. Also es gibt ganz, ganz viel Sport und da Konkurrenz mit ganz vielen. Aber bis jetzt, ich glaube, wir machen unser Ding und wir fühlen die Halle auf jeden Fall.
Wir waren beim Thema Eurocup, Champions League, Euroleague. Was ist der entscheidende Qualitätsunterschied der Euroleague zu den beiden Wettbewerben darunter? Viele sagen, das Tempo, dass Entscheidungen in noch kürzerer Zeit getroffen werden müssen, dass weniger Fehler passieren. Stimmst du dem zu? Hast du da andere Aspekte, die du auch siehst oder sogar noch wichtiger siehst?
Also ich finde, Euroleague, die Teams sind so tief. Also im Eurocup und Champions League, du hast, ich würde sagen, 8, 7 super Profis, die teuer sind, würde ich behaupten. Und dann hast du vielleicht ein, zwei Jugendspieler und so zwei, drei Leute, die sich beweisen wollen. So. In der Euroleague hast du 12 Leute. Also gegen wen haben wir da gespielt, die vor ein paar Wochen gegen FS. FS ist so stacked. Also, die haben mit, keine Ahnung, wen gestartet und dann kommt aus der Bench Nicola Berg, Shane Larkin, glaub John Lloyd und Dozier. Das ist so 4 Starter in der Euroleague. So. Und da war ich so, und Roland Smits, glaube ich, auch noch dazu. So, ne, wirklich ne Play-in oder Play-off Starting Five in der Euroleague. Du bist so, was passiert hier? Also die sind alle Millionäre mittlerweile so. Und das ist in fast jedem Team so. Also es ist, ich glaube, die Länge der Mannschaft ist heftig. Weniger und weniger Leute, die nicht verteidigen. Also wenn du nicht verteidigst, dann nächster Typ so. Also wir hatten immer also Scouting Reports in Champions League oder Eurocup und ein paar Leute, wir hatten die als Weaklinks, so die können wir attackieren. So. Und jedes Jahr in der Euroleague gibt es weniger davon, weil werden einfach nicht verpflichtet. So. Ist okay, dass du Punkte machst, aber wenn du nicht verteidigst, dann wirst du nicht verpflichtet. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied. Und die Länge. Also die Spieler sind länger und athletischer. Also die können mehr machen. Und was ich extrem krass fand, ist das Shot Creation von den Spielern. Also du kannst so gut verteidigen, wie du willst. Irgendwann macht einer von denen, ey, alle zur Seite so. Ich werde jetzt einen Wurf loskriegen, egal wie. Egal wie. Also, das fand ich krass. In der Euroleague zum ersten Mal hab ich Leute so gedoppelt beim Eisen. Das hatte ich noch nie gemacht. Also, das fand ich auch sehr krass, weil 1 gegen 1 mittlerweile, die Spieler sind zu gut. Also, wir sind zu gut, die muss man zwingen auf einen schweren Wurf und die machen auch manchmal diesen schweren Wurf und dann muss man ja gratulieren und dann in die Offense. Das ist tough.
Jetzt war ja dein großer Traum, einmal Euroleague zu spielen. Du hast es ja eben auch wunderbar erzählt, welche Emotionen du dann hattest, als du es dann tatsächlich auch wusstest, dass du Euroleague spielst. Wenn so ein Traum sich erfüllt, hast du den nächsten Traum?
Jein, das war so in der Bundesliga war es so, okay, ich bin aufgestiegen, dann will ich in so ein Team gehen, der international spielt, dann will ich die Bundesliga gewinnen, oder das war so, dann will ich die Champions League gewinnen oder die Eurocup gewinnen. Dann war ich tatsächlich in der Euroleague und dann war ich zum ersten Mal so, wie schön. Einmal kurz runterkommen und sagen, wie schön ist das hier gerade? Und einmal so grateful sein, dass so diese harte Arbeit tatsächlich sich so lohnt. Da habe ich versucht, so einmal nicht zu denken an das Nächste. Weil ich glaube, das Leben meiner Sportler ist so kurz, dass man muss das irgendwie auch genießen. Und ich war mein ganzes Leben das Nächste, das Nächste, das Nächste, das Nächste, das Nächste. Ich habe mir vorgenommen, tatsächlich, dieses Jahr so ist einfach so hart wie möglich zu spielen, einfach das Beste zu versuchen oder zu genießen, weil ich weiß nicht, wie lange ich hier bin, so. Und ich glaube, ich bin so in den besten Jahren meiner Karriere. Und wenn ich mich jetzt den Kopf zerschlage, dass ich, keine Ahnung, die Liga nicht gewonnen habe oder die Euroleague Playoffs nicht nochmal erreicht habe oder bla, bla, bla. Ich glaube, ich werde es nicht so genießen, wie ich es jetzt momentan mache. Ich glaube, das macht meinen Kopf so ein bisschen befreiter.
Aber wenn jetzt deine ehemaligen Trainer aus den USA anrufen, wäre das denn für dich ein Thema? Man
Ja,
anrufen
gut.
können sie ja, aber wir könnten ja auch
Er
sagen,
hat
lass
mich
mich
auch
kommen.
in 5 Wochen angerufen und über Leben erzählt. Ja, natürlich, das ist so. In so eine andere Welt, ist auch ein Traum natürlich. Aber ich erwarte nichts. Also ich bin eher so, wenn er ein paar Jährchen so einen Shooting Coach oder Skills Coach braucht, dann würde ich diesen Job gerne annehmen und einmal zu versuchen. Aber jetzt spielermäßig habe ich keine Erwartungen. Natürlich würde ich mich extrem freuen, aber nee, ich mache erstmal mein Ding hier und guck mal weiter.
Aber du bist so mit deinen alten Weggefährten, Coaches und Mannschaftskameraden, die jetzt nicht mehr in Paris sind, so in unregelmäßigen Abständen in Kontakt?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das Schöne ist halt, jetzt in der Euroleague sind alle so ein bisschen in ein paar Teams. Dann freut man sich auf dieses Spiel, weil dann geht man essen und so. Also ich war. Keine Ahnung, in München war ich am nächsten Tag mit Leon brunchen in Paris. Das war mega nice. TJ kam nach Paris mit Pana und da waren wir nach dem Spiel essen. Dann letzte Woche war ich in Athen, war ich mit Tyson im Restaurant von Alec Peters essen. Das war auch so surreal, also was alles gerade passiert. Ja, ich genieße das. Es ist so cool, mit denen in Kontakt zu bleiben. Und sehe ich ist einfach schön zu sehen, was die einfach deren Ding machen und wie wir uns alle entwickelt haben, weil ich erinnere mich auch an dem ersten Tag in Bonn, wie wir einfach trainiert haben und wir waren so, ja, mal gucken, hoffentlich Playoffs so, ja, mal schauen, was wird so und dann ja, ist alles explodiert irgendwie.
Du hast jetzt Leon angesprochen, Tyson angesprochen. Dann gibt es ja noch Colin, der ja auch mit Hapoel Tel Aviv wirklich ein gutes Jahr spielt. TJ hast du auch angesprochen. Glaubst du, dass es für TJ die richtige Entscheidung war, in dieses Star-Ensemble?
Das fragt mich auch jeder, ey, Mann.
Ja, ich kann dich doch mit so einer Frage nicht...
Ich bin sein deutscher Korrespondent, glaube ich.
Ich kann die Frage doch nicht aussprechen.
Nee, alles gut, ich freue mich. Ich muss ein bisschen Prozent für seine Medien machen. Ja, ich muss ein bisschen Kohle bekommen, wie ich ihn hier vertrete immer. Diesen Sommer war ich auf jeden Fall Fan von der Entscheidung, weil in alle Teams von Ataman gibt's so 2, 3, die einfach Neon Greenlight bekommen. Damals auch in FS, Larkin, Micic, Pana jetzt auch, Kendrick Nunn, Lukas, keine Ahnung. Also es gibt immer so 2, 3 Guards und ist auch eine Pick-and-Roll-Offensive, also was TJ braucht so. Und ich war auch Fan von der Idee. Pana hat auch extrem für ihn, also hat viel für ihn investiert und war einer der Teams, der wirklich ihn unbedingt wollte. So. Obwohl er, egal, also er könnte zu jedem Euroleague-Team gehen. Dementsprechend war ich Fan und ich fand die Idee gut, wie er mir die erklärt hat auch. Aber ja, also es ist natürlich schwer, weil man weiß nicht, wie die Sachen vorher sind, also innerhalb der Mannschaft und wie es sein wird. Und man hat, TJ ist auch so ein Typ, der immer gedoubtet wurde in sein ganzes Leben. Also der hatte nicht mal College-Offers, als er aus der Schule rauskam. Und deswegen, er hat auf sich gewettet. Und jetzt ist er so in der Situation, wo wieder gedoubtet wird und er sagt so, scheiß drauf, ich werde es schaffen irgendwie. Von daher, ja, im Nachhinein sind alle schlau. Also, keine Ahnung, wie gesagt, ich war Fan damals. Jetzt finde ich das natürlich scheiße, wie wenig manchmal er spielt oder wie er spielen muss manchmal. Aber ich denke schon, dass er seinen Weg finden wird. Und zum Glück hat er auf jeden Fall ein schönes Leben. Also, so ist es nicht. Der ist sich hier nicht jetzt in irgendein Loch, also er lebt ziemlich gut, das kann ich dir sagen.
Das glaube ich, ja. Aber ich sag mal, dir geht's ja in Paris auch nicht schlecht. Kann man sagen, natürlich gibt's immer irgendwelche Kleinigkeiten, aber kann man sagen, dass du in Paris fast rundum glücklich bist? Oder kann man das auch streiten?
Ja, also ich glaube, in Paris habe ich so mein Spot gefunden, so overall, so bin ich schon zufrieden. Natürlich, ich würde es lieber mehr genießen, nicht mit 3, 4 Spielen manche Wochen, so. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden, wie es alles gelaufen ist. Auch wenn meine Frau so nah ist, es sind nur 4 Stunden Autofahrt. Also für sie ist auch perfekter Spot. Sie liebt es auch, ich habe ein schönes Haus, also ich kenne mich jetzt aus, ich kenne die Liga, ich habe eine gute Rolle in der Mannschaft. Ich glaube, overall, ist das Beste, was ich jetzt, vielleicht in Bonn war es ähnlich, würde ich behaupten, aber es ist overall sehr, sehr gut.
Hast du letzten Sommer eigentlich 2024 ein bisschen Olympische Spiele miterleben können in dieser Stadt?
Nein, leider. Also ja, ich war bei den Paralympischen Spielen, aber Olympia war ich in Chile ganz viel und dann habe ich das an meine, wie sagt man, die Mutter meiner Frau, an meine
Schwiegermutter.
Habe ich mein Haus so gegeben. Sie war eine Woche da.
Ja, auch nicht.
Ich dachte, es wird sehr chaotisch. War es anscheinend nicht. Es war alles sehr, sehr gut. Aber ich wollte ein bisschen ruhig machen in Deutschland und in Chile. habe ich auch ganz genossen.
Okay. Haus an deine Schwiegermutter in der Zeit, deine Frau hat nur 4 Stunden. Für den Fall, dass jetzt ein Angebot käme, was geografisch ungünstiger läge, würde deine Frau dann mitgehen und Trier verlassen oder ist sie erstmal beruflich so eingebunden, dass das schwierig wäre? Und inwieweit würde das, gut, du hast Vertrag bis 2027, aber inwieweit würde das deine Entscheidungsfindung dann möglicherweise auch beeinflussen für den nächsten Vertrag?
Also ich glaube, wir haben eine sehr faire Ehe. Wir versuchen alle unsere Karriere so ein bisschen zu führen. Sie weiß gleichzeitig, dass ich nicht für immer Basketball spielen werde. Und dementsprechend muss ich auch, wenn es finanziell sehr, sehr gut ist, dann muss ich auch so überlegen, natürlich. Weil, ja, wegen der Karriere. Aber ich glaube, wir werden schon Wege finden, wenn es passt, basketballerisch und finanziell. Sie ist nicht für immer in Trier gebunden, das wissen wir auch. Von daher, ich glaube, wir werden das schon dann, ja, Wege finden, wie wir zurechtkommen.
In Folge 43, vor 3 Jahren, wart ihr noch nicht verheiratet?
Nee, wir haben uns diesen Sommer.
War schön.
War mega, war hier an der Mosel, war super schön.
Nicht an der Seine, sondern an der Mosel, okay?
Ja, war nicht in Trier, war in Nittel, das ist so 30, 40 Minuten von hier. Also ein Weingut, es war extrem schön. Da kamen auch ein paar Ex-Bundesligisten, das war echt cool.
Habt ihr einen Korb irgendwo aufgestellt und nebenbei ein paar Bilder geworfen?
Ey, das hat ein Kumpel in Chile gemacht. Naja, ich hab's nicht gemacht, aber das wäre schon wild. Nee.
Okay. Aber du sagst jetzt Kumpel in Chile. Kannst du dir denn vorstellen, so am Ende deiner Karriere, viele sagen sich das ja, gehe ich nochmal zurück zu den Anfängen, dass du vielleicht auch nochmal auf deine alten Tage, wenn es nicht mehr ums Geld geht, nochmal eine Saison oder zwei in Chile machst, oder ist das...
Das wäre schon traumhaft. Also ich habe vor 2 Jahren jetzt in meinem alten Verein, wo ich aufgewachsen bin, habe ich mein Camp gestartet, wo ich 130 Kinder alle zusammenbringe und mit vielen Coaches und schöne Überraschungen, weil ich will ihnen was zurückgeben. Wir haben leider nicht viele chilenische Spieler im Ausland. Deswegen will ich irgendwie Basketball noch größer machen. Und jedes Mal, wenn ich da bin im Verein, die haben auch eine neue Facility, die mega ist, wirklich. Ja, da träume ich so ein bisschen, so einfach das Trikot wieder anzuziehen und einfach in Chile wieder zu spielen. Das wäre schon sehr, sehr schön. Ich habe mitbekommen, dass meine Frau so ein bisschen recherchiert hat. Anscheinend nach 1 Jahr in Chile leben kann sie die Staatsbürgerschaft bekommen, weil wir verheiratet sind. Okay. Da hat sie gesagt, da wird sie vielleicht machen und dann, ey, da vielleicht entsteht da was Cooles. Ich würde mich extrem freuen, wenn ich noch 1 Jahr zumindest irgendwie da spielen könnte, weil ich habe tatsächlich mit 15 habe ich 1 Jahr erste Liga gespielt, nicht viele Minuten, aber habe ich tatsächlich 1 Jahr gespielt, oder eine Saison. Und dann, wenn ich zurückkommen würde und dann, keine Ahnung, zu beenden, wäre es schon eine geile Story.
Absolut.
Schöne Geschichte. Ja, ganz kurz noch, wie groß ist Basketball in Chile?
Leider nicht so groß. Also wir kämpfen, also in Chile tatsächlich sind wir gut in so Einzelsportarten. Das ist ganz komisch. Also Fußball, Tennis, auf jeden Fall Top 1, Top 2. Tennis ist sehr groß in Chile. Und dann kommen so, ja, viele Einzelsportler, die in den Olympischen Spielen sind und sogar Medaillen gewonnen haben und sowas. Und dann momentan Volleyball, Handball qualifizieren sich zu WMs. So, ich würde die über uns stellen noch. Aber wir füllen schon die Halle, wenn die Nationalmannschaft kommt. Jungs sind motiviert, in jeder Schule ist ein Korb. Also ich glaube, das ist schon am Wachsen.
Vielleicht an deiner Hilfe. Ganz kurz, nächste Woche, ist das so, dass du ein Auswärtsspiel in Monaco hast und einen Tag später ein Auswärtsspiel in Monaco hast? Mittwoch spielt ihr in Monaco Coupe de France und Donnerstag spielt ihr Euroleague auch in Monaco.
Wir haben das.
Sehr crazy, oder?
Wir haben das verschoben auf Dienstag und Donnerstag.
Ah, okay. Aber dann, okay, zweimal hintereinander.
Aber ist auch so bescheuert, dass wir einfach Auslosung als Coupe de France-Sieger kriegen wir Monaco. Weil zuletzt haben wir das Ding gewonnen. Monaco. Und dann, gar nicht so. Aber ja, was ist so der Gegner in Frankreich, der ist immer tough, wirklich. Die sind echt gut.
Tja, zweimal Monaco hintereinander nächste Woche. Wer also Lust hat, Seba Herrera live zu sehen,
Ja.
vielleicht mal einen Trip nach Monaco, bisschen da bleiben, kann
Das ist auch
ihn zweimal
schön.
dort sogar sehen. Das ist ja Wahnsinn in wenigen Tagen. Das ist ja schon überragend.
Ja. Ja, in Dubai habe ich Bonner Fans getroffen. Nach dem Spiel, da war es auch verrückt.
Ja.
Verrückt.
Okay.
Also, die sind wirklich, Bonner Fans kommen zu den wildesten Orten und haben da hier Final Four Malaga und wir waren da. Ey, das ist schon sehr, sehr cool eigentlich.
Das heißt, die waren auch bei eurem Spiel oder die hast du so in der Stadt?
Ja,
Die waren bei eurem
bei
Spiel
unserem Spiel.
und wahrscheinlich
Ja.
nur bei eurem Spiel, weil du in der Mannschaft von Paris warst.
Habe ich nicht gefragt, aber
Ist wahrscheinlich.
vielleicht.
Davon gehen wir jetzt mal aus, genau.
Das ist eine gute Fanbase auf jeden Fall.
Ja.
Sehr gut.
Tja, wir sind 4 Wochen vor Weihnachten. Was hast du für einen Wunsch für nächstes Jahr? Gibt es da irgendwie noch was, was du für dich und für deine Frau wünschst? Und für deinen Hund?
Weiter Gesundheit, als ich hatte die letzten Saisons wenige Verletzungen. Ich glaube, das ist meine, ich habe immer als Spruch so, your best ability is availability. Und da versuche ich immer dran zu bleiben. Weiter Gesundheit, meiner Frau geht's gut, mein Hund geht's gut, meinen Vater geht's gut, meiner Mutter geht's gut. Von daher, das ist immer was Schönes.
Definitiv. Ja, aber wir warten jetzt nicht wieder 3 Jahre, oder? Das macht so Spaß, mit dir zu reden. Du schickst so viel positive Energie, das tut uns auch so gut. Wir lächeln jetzt durch diesen Tag, weil ich
Keine
weiß.
Ahnung, also ich war schon so lange in Deutschland und weißt du, in Frankreich, ich krieg nicht diese Einladungen, weil Franzosen mit Englisch sind nicht so,
Ja.
die mögen das nicht so, die sind eher immer
Wir
mit
hätten dich
den
auch nicht für Englisch
Franzosen.
eingeladen. Wir hätten dich auch nicht für Englisch
Ja,
eingeladen.
genau. Die Französischen sind sehr, die verteidigen alles mit den Franzosen, sagen wir so, die ganze Media und so ein Zeug ist immer nur entweder Franzosen eingeladen oder so eine überkrasse Performance. So. Aber deswegen freue ich mich so ab und zu mal deutsche Sachen zu machen, weil, keine Ahnung, ist cool.
Ja, wir freuen uns
Definitiv.
auch.
Am Ende heißt es entweder, ist das darfst du jetzt aussuchen, bis zum nächsten Mal, hasta la próxima oder a la prochaine.
Das machen wir à la prochaine, weil ich versuche da ein bisschen besser zu werden.
Dafür drücken wir die Daumen, das wirst du hinkriegen, wie alles andere auch.
Nächsten Podcast, dann muss ich
Da
besser.
fragen wir dich mal ab, so ein paar Vokabeln, ne? Da wird's mal hier ein
Uff.
bisschen ernster hier,
Okay. Ja, bin gespannt.
ja. Ja, dann sagen wir au revoir, lieber Silber. Es hat total Spaß gemacht. Wie gesagt, so viel Energie, die du uns auch gibst, das macht so viel Spaß, mit dir zu quatschen. Am liebsten jeden Tag, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Dann kriegen wir auch Ärger mit deiner Frau. Das möchten wir auch nicht. Ne?
Ja, glaube ich auch.
Na, in diesem Sinne.
Na gut.
Genau.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, viel Erfolg weiterhin.
Danke für deine Zeit, viel Erfolg für dich und genieß noch die wenigen freien Tage, bis es zweimal nach
Ja,
Monaco geht.
morgen ist schon 8 Uhr TGV, also ist auch nicht so cool.
Nee,
Okay.
stimmt. Und dann ab nach Monaco und nach Monaco. Also.
Ah, ja, genau.
Da drücken wir die Daumen, wir gucken zu. Liebe Grüße, bleib gesund und
Danke, danke. Mach's gut.
das
Ciao.
war Talking Basketball mit Sebastian Nesteran Herrera. Frisch aus Trier. In diesem Sinne. Alles Gute, Stefan, dir auch natürlich. Salut, Stefan.
Au revoir.